Willkommen, liebe Zuhörerinnen, beim Podcast Tod, Leben, Transformation. Mit besonderen Menschen unterhalte ich mich über das Thema Tod, um dem Leben etwas näher zu kommen. Heute bin ich im Gespräch mit Susanne Jung. In Berlin leitet sie ein Bestattungsunternehmen und gestaltet für Menschen sorgsam Abschiede. Zudem ist sie Autorin des Buches «Besser leben mit dem Tod» oder «Wie ich lernte, Abschied zu nehmen». Mein Name ist Bettina Schürch und mich hat der Tod immer wieder bewegt und auch transformiert. Hallo Frau Jung, es ist schön, darf ich mich heute mit Ihnen unterhalten über Ihre reichhaltigen Erfahrungen rund um das Leben, den Tod und insbesondere über die besondere Zeit des Abschieds. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Herzlichen Dank und beste Grüße aus Berlin.
Gerne würde ich zu Beginn unseres Gesprächs zurückgehen zu Ihnen als 19-jährige Frau. Damals ist Ihre Mutter gestorben und in Ihrem Buch beschreiben Sie den Tod von Ihrer Mutter als einen verschwiegenen, verdrängten Tod. Mögen Sie mich und unsere Mithörerin ein Stück mitnehmen in die Vergangenheit zu diesen Erfahrungen von fehlendem Abschied und erzählen, wie sich jene Erfahrungen auf Sie und Ihr weiteres Leben ausgewirkt haben?
Ja, das war, ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Mein Großvater ist ja gestorben, als ich 16 war, den ich sehr liebte. Aber ich habe das damals, als mein Großvater starb, nicht wirklich erfasst, obwohl ich schon 16 war. Aber irgendwie ist es an mir vorbeigezogen im Verhältnis zu dem, was dann 3 Jahre später kam, als meine Mutter starb. Denn wir hatten das Problem, dass meine Mutter an Krebs erkrankt war und 1979 oder 1978, das war das Jahr, in dem ich mein Abitur machte, da war das irgendwie noch so, dass man darüber nicht sprach. Das war einfach... Diese ganze Geschichte mit einer Krebserkrankung war etwas, was man nahezu verheimlicht hat. Das war so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand. Und unglücklicherweise hat man meiner Mutter nicht mitgeteilt, dass sie schwer erkrankt ist und dass sich die Frage stellt, ob sie das überleben wird. Noch hat man meine Großmutter informiert, noch hat man mich informiert, sondern nur mein Vater wusste zunächst Bescheid. Und ich habe das schon gewusst, dass meine Mutter krank war, aber ich konnte das überhaupt nicht einschätzen. Das sind ja auch so Sachen, mit 19 ist man ja auch irgendwie mit seinem Leben beschäftigt. Und ich hatte gerade mein Abitur gemacht und bin dann in eine Lehre gegangen. Das waren ja große Umbruchphasen. Und dann war es so, dass meine Mutter ins Krankenhaus kam, es ihr eigentlich tagtäglich schlechter ging. Und ich etwas erstaunt war und dachte, naja, das wird schon irgendwie werden. Aber am Ende war es so, dass mir dann mein Bruder morgens sagte, dass meine Mutter eben sterbenskrank ist und dass sie sterben würde. Und ich war völlig fassungslos, weil ich einfach überhaupt gar nicht verstanden habe, wieso mir das in diesem Teil des Prozesses erst mitgeteilt wurde. Ich bin dann zu meiner Großmutter gefahren und hab erstmal meine Großmutter aufgeklärt, die ja auch nichts wusste. Also es wussten nur mein Vater und der hat es dann meinem Bruder gesagt. Mein Bruder hat es mir gesagt, stille Post. Und dann bin ich zu meiner Mutter ins Krankenhaus gefahren, weil sie mich einlud, die Nacht mit ihr zu verbringen. Meine Mutter hatte Lungenkrebs und hatte Atemprobleme und konnte schlecht nachts alleine bleiben. Ich bin dann zu ihr ins Krankenhaus gefahren und ich kann nur sagen, mir war ultra mulmig. Ich dachte, oh verdammt, jetzt mit diesem Wissen... Und wie soll das werden? Und dann kam ich ins Krankenhaus und wie das so war, war es hinsetzen, hinlegen, weil sie ständig, wenn sie lag, natürlich furchtbare Atemnot hat. Wir reden von 1979 und nicht von jetzt. Jetzt hat man andere Möglichkeiten, aber damals war das eben ja eher rudimentär. Und ich bin dann bei ihr geblieben und an irgendeinem Punkt sagte sie zu mir, jetzt sag mir doch mal, muss ich sterben? Und dann habe ich zu ihr, ich hatte ja das Verbot von meinem Vater, ich dürfe ihr nichts sagen. Jetzt war ich 19, ich hatte am Morgen selber erst die Information gekriegt und dann sagt meine Mutter zu mir, jetzt sag mir mal, muss ich sterben? Du wirst mich doch nicht anlügen. Ja, was sollte ich jetzt machen? Ich hatte das Verbot meines Vaters im Rücken, der gesagt hat, nein, wir dürfen ihr das nicht sagen, damit kann sie nicht umgehen. Also auch diese Fremdbestimmung, die da schon alleine drin steckt. Und dann habe ich so schrecklich schlecht gelogen, dass sie natürlich wusste, als ich Nein gesagt habe, dass ich Ja sage. Und sie ist dann im Laufe dieser Nacht gestorben. Ich bin dann die ganze Zeit bei ihr geblieben, habe ihre Hand gehalten und als sie starb, blieb meine Armbanduhr stehen. Das fand ich furchtbar erschreckend natürlich als junge Frau. Ich habe dann irgendwie verstanden, dass sie ihre Augen aufgemacht hat und sie nicht mehr zugemacht hat und dachte, irgendwas ist jetzt passiert. Also daran sieht man mal, wie wenig ich von dem Prozess oder überhaupt, dass niemand mich auf diesen Prozess vorbereitet hat. Der Arzt, der draußen Dienst hat, der kam dann rein und sagte, gehen Sie mal einen Augenblick raus. Und dann kam der raus und sagte, Ihre Mutter ist eben verstorben. Und ich hab das alles überhaupt gar nicht begriffen. Das war einfach zu viel. Das war ein völliger Crash. Das war einfach zu viel. Und ich bin dann wieder zu ihr reingegangen und habe dann schon verstanden, sie ist gestorben. Bin dann nach Hause gefahren, habe dann versucht, meinen Vater von der Telefonzelle, da gab es ja noch keine Smartphones, ich habe dann versucht, meinen Vater von der Telefonzelle aus anzurufen. Der ist aber nicht rangegangen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe ihm die Nachricht überbracht. Ja, das war eh nicht schön.
Wie hat sich denn das auf Ihr weiteres Leben ausgewirkt?
Na, in letzter Konsequenz ist es der Grund, warum ich Bestatterin geworden bin. Es ist ja nicht dabei geblieben, dass meine Mutter gestorben ist. Also ich habe ja dann eine Reihe, das beschreibe ich ja in dem Buch. Meine ganze Familie ist ja inzwischen gestorben. Mein Bruder ist gestorben. Eigentlich lebt nur noch mein Vater. Und wir haben sukzessive einen nach dem anderen beerdigt. Und in dieser wiederkehrenden Situation, dass die Menschen um uns herum gestorben sind, war natürlich irgendwann der Punkt klar, ich muss das irgendwie verarbeiten. Ich muss damit irgendwie umgehen. Ich kann da nicht einen Toten zum anderen betten und bin dann irgendwann in die Sterbebegleitung gegangen, weil ich einfach verstanden habe, das sitzt in mir wie ein schwarzes Tier. Und ich kann damit nicht umgehen. Ich kann auch kein unbelastetes Leben leben. Und als ich dann in die Sterbebegleitung ging, habe ich sehr viel begriffen, was damals eigentlich abgelaufen ist. Ich meine, in der Zeit zwischen dem Tod meiner Mutter und meiner Zeit in der Sterbebegleitung sind Jahrzehnte vergangen. Da ist natürlich auch durch die Hospizbewegung sehr, sehr viel passiert. Dass ein anderer Umgang hat sich entwickelt mit der Zeit. Dass ich dann letztendlich bei der Bestatterei gelandet bin, hatte einfach damit zu tun, dass wir im Zuge dieser Ausbildung dann, man wächst in diesen Beruf hinein, aber man wächst auch noch in diesem Beruf. Also da ist die Transformation, von der Sie sprechen, dass der Tod ist ja ein unerhörter Lehrmeister. Das war dann eine Situation, dass ich im Rückblick eigentlich erst begriffen habe, was ich erlebt habe und konnte mir dann erst erlauben, diese unglaubliche Einsamkeit in der Situation zu fühlen.
Das ist eigentlich einfach ein sehr mutiger Entscheid von Ihnen, weil Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie eigentlich nach dem Tod Ihrer Mutter regelrecht erstarrt sind und tiefe Ängste hatten vor dem Tod. Also war das wirklich ein tiefer Ruf in Ihnen, sich mit diesen Ängsten auch auseinanderzusetzen?
Ja, wissen Sie, es ist natürlich auch ein spiritueller Weg, der sich da auftut. Also ich bin ja aus meinem Beruf dann irgendwann, also meinem herkömmlichen Beruf, bin ich irgendwann ausgestiegen als Handwerksmeisterin und bin dann in eine Zeit der Arbeitslosigkeit gegangen. Und ich fand einfach keine Anstellung. Ich bin weder zu Interviews eingeladen worden, noch, also nicht mal Gelegenheitsjobs taten sich auf. Es war fürchterlich. Und als ich dann in dieser Gruppe der Hospizbegleiter war und dann dachte ich, naja, ich bewerbe mich jetzt einfach bei den Bestattern. Da habe ich nicht wirklich geglaubt, dass das was wird, weil ich ja diese Ablehnungen alle hinter mir hatte. Und dann habe ich mich auf so eine ganz kleine Anzeige beworben und dieser Mensch hat mich dann eingestellt. Und ich hatte wirklich nach der Bewerbung innerhalb von 3 Wochen diesen Job. Und es war, als würde sich eine Tür öffnen und alles, wie man so schön sagt, in Flow kommen. Es hat sich quasi, ich irgendwie hat es mich aufgegriffen und der Fluss hat mich quasi mitgenommen und hat mich dann in diese ganz große Bewegung der letzten 20 Jahre geführt. Plus, dass es eben nicht nur eine Entwicklung war, Arbeit zu finden, diese Arbeit umzugestalten, das Buch zu schreiben, den Film zu machen, sondern das eigentlich wirklich Wichtige in dieser Zeit war die spirituelle Entwicklung.
Es gibt da so einen wunderbaren Satz in Ihrem Buch. Da haben Sie geschrieben, es ist ein unerhört existenzieller Prozess, in die Todesangst zu gehen, anstatt sie zu leugnen. Mögen Sie darüber etwas mehr erzählen?
Also ich denke mal, dass jeder, der jetzt hier zuhört, wahrscheinlich auch solche Beispiele kennt. Wir sind ja eine Gesellschaft von Todesleugnern. Wir denken nur an die Corona-Zeit. Da wäre ja eine grandiose Möglichkeit gewesen, sich dem Tod zuzuwenden und den Tod als tatsächlich einen Teil unseres Lebens zu begreifen. Stattdessen haben wir noch mehr verdrängt. Der Tod wird ja quasi dämonisiert, wenn ich das mal so sagen darf. Und die Angst vor dem Tod ist einfach ungeheuerlich. Die ist so stark, dass keiner sich damit auseinandersetzen will. Und in dem Moment, wo wir stehen bleiben und uns umdrehen und diese Angst konfrontieren, passieren ja ganz, ganz tiefe Prozesse. Also nicht nur mit uns, sondern mit allen Menschen, die sich mit dem auseinandersetzen. Es ist ja auch nicht so, dass die Menschen, die sterben, auch in der Hospizszene, dass die sich wirklich mit dem Tod auseinandersetzen. Viele Menschen sind im Hospiz und fühlen sich da als Hotelgäste, wie sie ja auch bezeichnet werden. Sie sind Gäste im Hospiz. Aber diese Konfrontation mit dem, tatsächlich den Tod ins Gesicht zu sehen, die findet ja ganz oft nicht statt. Und wenn das aber stattfindet, dann können wir, dann haben wir die außerordentlich große Möglichkeit, unsere Angst zu überwinden und sehr, sehr frei in unserem Leben zu werden.
Das Leben bringt uns ja manchmal dazu, dass wir dem Tod in das Gesicht schauen müssen, oder wenn Angehörige sterben. Ich habe jetzt gerade beim Tod meines Mannes erlebt, dass erwachsene Menschen das erste Mal mit dem Tod konfrontiert sind. Wie konfrontieren wir denn den Tod, wenn gerade niemand stirbt?
Naja, also Krishnamurti sagt an dieser Stelle, man stirbt eigentlich jeden Tag, weil wir nicht wissen, ob wir einen nächsten Tag haben werden. Und dieses Realisieren von, das geht nicht immer alles so weiter. Der Augenblick, also Carpe diem, nutze den Augenblick. Das ist ja ein Thema, was die Menschheit schon ganz lange beschäftigt. Dieses sich von dieser Schlunzigkeit abzuwenden. Und nicht zu sagen, ach, das mache ich später, das mache ich irgendwann. Wir wissen nicht, ob es dieses irgendwann geben wird. Das ist so. Und sich dessen immer wieder bewusst zu werden, dass dieser Tag heute, diese Begegnung heute, das ist sozusagen das, was ich habe. Und natürlich ist es auf der einen Seite sehr beängstigend zu sagen, okay, wenn ich kann ja nicht jeden Tag damit leben, dass ich morgen sterbe. Nein, aber es geht um eine Gleichgültigkeit und auch eine Unzufriedenheit, die damit einhergeht. Also, dass wir einfach auch dieses kindliche Gemüt verlieren, den Tag als das Jetzt zu erleben. Ich weiß nicht, ob das
Ja.
verständlich ist, aber ich finde, dieser frische Blick auf die Dinge und zu sagen, boah, jetzt singen die Vögel, jetzt sehe ich diese schöne Blüte. Also diese wirklich diese Freude auf der einen Seite zu empfinden und den Augenblick aufzunehmen, das ist auch ganz stark mit dem Begriff Gnade natürlich verbunden, ne?
Also Sie sprechen wirklich so davon, dass man sich auch immer wieder bewusst macht, dass wir sterblich sind und nicht einfach so vor uns herleben, als ob das Leben selbstverständlich wäre.
Na, auch diese, also das, was wir jetzt im Augenblick sehr beobachten können, dieses alles Schlechtreden, was hier so gerade im Moment passiert, was ich in meinem Umfeld erlebe. Die Menschen sind sehr unzufrieden. Es geht jetzt nicht darum, sich mit jemandem zu vergleichen, der in einer Favela in Brasilien lebt, nicht? Also das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt meine, aber dieses kleine Kunststück, die Schönheit und die Gnade im Jetzt zu finden. Und das ist im Grunde genommen die große Lehre, die der Tod erteilt. Weil das Interessante ist ja, also was ich in den letzten 20 Jahren so erlebt habe, dass die Menschen leben, als würden sie immer leben. Also das ist ausgesprochen interessant, weil sterben immer nur die anderen, ich nicht. Und das, die Betonung liegt auf ich. Na, das ist das Ego und sagt, na ja, der ist jetzt gestorben, der ist jetzt gestorben. Das wird ja, wenn man älter wird, normalisiert sich das ja irgendwie. Wenn man jünger ist, hat man da weniger Begegnung. Dennoch ist es so, dass wir quasi auf den Tod blicken, als sei es eine Angelegenheit der anderen. Das ist es aber nicht. Und hier kommt der Knackpunkt, nämlich zu akzeptieren, ups, ich auch. Ich gehöre auch zu denen. Das will das Ego gar nicht wissen. Ja. Das ist ein ganz kleiner Schritt, der zu machen ist. Aber der ist ungeheuer schwer. Die Möglichkeit, dass ich sterblich bin. Also so nach dem Motto, Bestatter sollen ja auch sterben.
Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie bei dieser Führung waren in einem Bestattungsunternehmen und gespürt haben, ich kann das besser. Was unterscheidet Sie denn, ich sage jetzt mal so von herkömmlichen Bestattungsunternehmen, was machen Sie anders und was ist Ihr Kernanliegen als Bestatterin?
Also ich glaube, grundsätzlich ist mein Anliegen nicht unbedingt die Dienstleistung. Also die meisten Bestatter haben ja so in ihrem Paket, wir nehmen ihnen das ab, was immer das ist. Wir nehmen ihnen das ab. Und bei mir ist es eben eher so, dass ich versuche, den Menschen die Möglichkeit zu geben, an eine echte Begegnung zu kommen. Also dem Tod und seinen Auswirkungen zu begegnen. Das heißt, wenn wir in eine Abschiednahme gehen und ich sehe meine verstorbene Großmutter, meinen verstorbenen Partner oder wen auch immer nochmal, wirklich da reinzugehen. Also ich beschreibe meine Situation, wie das so abläuft. Dass ich den Menschen den Vorschlag mache, nochmal eine Verabschiedung zu machen, das ist ja nicht überall üblich. Ja, in den Großstädten ist das eigentlich so ziemlich aus dem Bild gefallen. Aber wir versuchen das ja zurückzubringen. Und wenn die Leute dann sagen, na ja, eine Abschiednahme, wir haben sie ja im Krankenhaus gesehen. Ja, aber das ist was anderes. Im Krankenhaus haben wir eine Situation, in der ein Mensch krank war und auch den Rahmen dazu haben. Wenn wir aber eine Abschiednahme machen, dann ist das eindeutig eine Begegnung mit dem Verstorbenen. Und diesen Verstorbenen sozusagen nochmal an uns ranzulassen, ja, nicht wegzuschieben von uns, sondern zu sagen, okay, es gibt jetzt eine Zeit, in der wir diesen Raum betreten, in dem sich der Verstorbene aufhält. Und die meisten Menschen, die das zum ersten Mal machen, die also noch nie mit dem Thema Tod zu tun hatten, die haben unglaubliche Ängste in dieser Situation. Das ist ja nicht ein fremder Mensch, sondern das ist ja ihr Verwandter, ihr Geliebter, was auch immer. Und dennoch ist es so, dass sie enorme Ängste vor dieser Begegnung haben, weil sie natürlich auch Angst vor diesen Gefühlen haben. Und das ist das große Kunststück, da reinzugehen. Ich gehe ja mit den Menschen, also in der Regel ist es so, dass ich vorher beschreibe, was ich gesehen habe, dann gehe ich mit den Menschen, mit den Angehörigen in den Raum und dann stehen wir am Sarg und dann frage ich die Menschen, wie geht es ihm oder wie geht es ihr? Und dann ist es ganz oft so, dass die so einen Augenblick innehalten und dann sagen, das ist jetzt ganz ruhig oder sie ist im Frieden. Und das ist das Entscheidende, was in so einer Abschiednahme passiert. Da geht es nicht darum, dass ich den anderen nochmal sehe und bezeugen kann, dass der jetzt auch wirklich die und die Kleidung anhat, sondern es geht darum, in diesem Moment zu verstehen, dass es möglich ist, in einer Beziehung zu bleiben, obwohl der andere verstorben ist. Und das sind sehr besondere Momente, weil da passiert ja was mit der Trauer und vor allem mit dem Schmerz. In dem Moment, wo ich meine Beziehung nicht als beendet betrachten muss, sondern als verändert, habe ich eine andere Situation. Und das ist vielleicht ein Unterschied zu anderen Dienstleistern, sage ich mal. Mir geht es weniger um die Logistik und was muss da passieren. Da muss jemand von A nach B, dann weiß ich, was alles passieren muss. Das mache ich natürlich. Aber die eigentliche Arbeit passiert in diesen Momenten.
Mich hat auch ganz besonders berührt, wie Sie beschreiben, wie Sie mit den verstorbenen Menschen umgehen, wie Sie sprechen mit ihnen. Sind die Verstorbenen für Sie auch wirklich noch anwesend?
Also für mich ist das so, dass, also ich bin ja spirituell unterwegs. Das heißt nicht unbedingt esoterisch oder was, sondern für mich existiert der Gedanke der Seele. Und die Seele legt ihren Körper ab. Und wenn man 2000 Verstorbene gesehen hat, so wie ich, dann können sie eigentlich sagen, ja, dieser Mensch ist verstorben, aber da passiert durchaus was. Sie können die Prozesse sehen, die ablaufen. Also wenn zum Beispiel jemand verstorben ist und die Familie kommt und verabschiedet sich, dann haben sie sehr häufig in den Gesichtern der Verstorbenen, nachdem die gehen, ein Lächeln. Ich meine, das lässt sich nicht wissenschaftlich begründen, glaube ich, aber es lässt sich bezeugen. Ich habe es zigfach gesehen. Und das ist unglaublich berührend, wenn man die Familie darauf hinweist und sagt, schau mal, sie lächelt. Oh ja, das Gesicht hat sich verändert. Wie kann das sein? Okay, wir wissen das nicht. Ich kann das nicht wissenschaftlich belegen. Ich kann nur sagen, ich habe das zigfach erlebt und deswegen ist es für mich, wenn ich zu einem Verstorbenen komme, dann kann ich ihnen tatsächlich sagen, wie geht's dem Verstorbenen? Weil ich mich öffne, weil ich mich einlasse. Und das kann nicht nur ich. Ich habe das vielleicht etwas öfter gemacht. Aber das kann jeder Mensch, wenn man dabei unterstützt wird, reinzuführen und zu sagen, wie geht's dem anderen? Es gibt Menschen, zu denen kommen wir, da sehen sie, die haben unglaubliche Kenntnis. Die sind einfach unwahrscheinlich erschöpft. Das spüren sie, auch wenn sie nichts von der Geschichte wissen.
Mein Vater, der ist vor 22 Jahren verstorben. Ich habe ihn auf der Gerichtsmedizin wiedergefunden, weil er ist an einem plötzlichen Herztod verstorben. Und dann wird man in der Schweiz zumindest automatisch auf die Gerichtsmedizin gebracht. Und wir waren damals so überfordert und da war schlichtweg niemand, der uns an die Hand genommen hätte und wie gesagt hätte, was da noch möglich wäre. Und es war ein unglaublich liebloser Ort und ein liebloser Anblick auch. Und als ich so Ihr Buch gelesen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, wäre das schön gewesen. Da wäre jemand gewesen, der uns an der Hand genommen hätte, so wie Sie das tun. Und dieser lieblose Umgang, den kennen Sie, den lieblosen Umgang mit verstorbenen Menschen.
Ja, natürlich. Ich habe das ja selber erlebt, bei dem Tod meiner Mutter, die verschwand dann. Und da gab es dann also auch keine Abschiednahme. Es gab überhaupt gar keine Beratung. Und für mich sind so, das sind so die klassischen Pinguine, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, diese Männer mit der Leichenbittermiene in schwarzen Anzügen. Also, wissen Sie, ich habe gar nichts gegen Männer in dem Bereich der Bestattung, aber dieses Abwickeln gehört da einfach nicht hin, genauso wenig wie bei einer Geburt. Eine Geburt ist ein heiliger Moment und der Moment, wenn jemand stirbt und geht und verabschiedet wird, ist auch ein heiliger Moment. Und wissen Sie, wenn die Menschen gestorben sind, dann spielt es keine Rolle, wann dieser Moment stattfindet. Weil die da drüben, die haben ja gar keine Zeit mehr, die haben ja nur wir. Und für uns ist das manchmal sehr, sehr schwierig. Das ist ja auch so ganz oft, dass Menschen abgeraten wird, ihre Verstorbenen zu sehen. Da kommt dann der Pfarrer, der Arzt, der Polizist, der sagt, um Gottes Willen, machen Sie das bloß nicht. Der Punkt ist aber der, das, was wir dabei verpassen, ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges, mit dem wir ein ganzes Leben lang noch leben. Und nicht nur das, viel weiter gefasst ist es ja noch so, dass wir die eigene Angst vom Tod nicht bewältigen können, wenn wir da solche Szenarien aufbauen. Wenn wir jemanden aber gut und passend verabschieden, dann gibt uns das auch Gewissheit, dass wenn wir eines Tages gehen, das auch in Ordnung ist. Ja, also dieses Verschwinden in irgendwelchen Kellern und Särgen und Kühlung, das ist einfach unglaublich beängstigend. Und auch gibt ja natürlich ganz viele Menschen, die auch sagen, nein, das will ich nicht und das brauchen wir nicht. Man kann es den Menschen nicht aufdrängen, sich nochmal zu stellen, nochmal diese Intimität herzustellen. Ich kann es auch niemandem verdenken, der sagt, ich habe einfach Angst vor diesen Gefühlen. Das zieht sich ja durch unseren ganzen Bereich. Das ganze Tod und Sterben ist doch eigentlich nur durch Gefühle gekennzeichnet. Es sind ja keine rationalen Dinge in dem Sinne, die da wirklich Bedeutung haben. Es gibt Logistik, aber das Hauptthema ist doch der Umgang mit den Gefühlen. Wie verdränge ich, entsorge ich, gebe ich an andere Leute ab, um mich nicht zu konfrontieren und gehe in die Lieblosigkeit in letzter Instanz gegen mich selber? Oder bin ich bereit, mich an die Hand nehmen? Voraussetzung ist natürlich, dass jemand mich an die Hand nimmt, ich positive Erfahrungen gemacht habe oder ein Umfeld habe, was anders aufgestellt ist. Das kann man sich ganz oft nicht aussuchen. Und dennoch ist es, dass wir sterben, so sicher wie das Amen in der Kirche. Also die Frage stellt sich doch, wie weit bin ich auch dafür verantwortlich, meinen eigenen Tod zu planen? Also das hat ja zwei Seiten, ne? Es ist ja nicht nur, ich sterbe und die anderen kümmern sich nicht, sondern es hat auch was damit zu tun, da stirbt jemand und wie gehen wir damit um? Auch als Gemeinschaft, als Familie, als Gruppe, als Zugehörige, was auch immer. Oder delegieren wir das an die Profis und sind das Ärgernis los? Ja.
Sie beschreiben ja auch, dass Sie auf ganz individuelle Bedürfnisse eingehen möchten. Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor in einer multikulturellen Millionenstadt wie Berlin. Was springt Sie gerade an, wenn ich nach dem interessantesten individuellen Bedürfnis frage, das Ihnen je begegnet ist, rund um das Thema Tod?
Also wissen Sie, ich würde dazu sagen, jeder Verstorbene erzählt eine individuelle Geschichte. Wenn da jemand stirbt und er wird eingeäschert und beigesetzt und bei der Beisetzung ist überhaupt niemand außer der Bestatterin, dann ist das eine Geschichte. Und das hat auch was mit diesem Leben zu tun. Wir sagen ja immer, jeder stirbt so, wie er gelebt hat. Da muss sich jeder mal die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? Aber so ist auch jede Beerdigung, und das spricht hier natürlich für Berlin, das ist in anderen Regionen selbstverständlich anders. Wenn Sie bei uns hier ins Brandenburgische kommen und wenn Sie ins tiefe Bayern kommen, da gibt es natürlich nicht so einen Zirkus, sage ich jetzt mal. Ja, ich hatte mal eine Bestatterin in Bayern, die sagte, oh mein Gott, wie machen Sie das da oben, wenn jede Bestattung anders ist? Ich meine, logisch, auf so einem kleinen bayerischen Dorf, da hat alles seine Ordnung. Da gibt es nur einen Friedhof, da gibt es nur eine Kirche und da gibt es einen Pfarrer und den Organisten, oder? Das ist super. Aber das ist bei uns natürlich vollkommen anders. Das ist quasi ein Würfelspiel. Man weiß nicht, wer kommt und was passiert. Da gibt es riesige Bestattungen mit unglaublich vielen Menschen. Das ist dann eher ein Event. Und da gibt es ganz kleine, feine Bestattungen, wo man merkt, die Menschen gestalten wirklich selber. Also sagen wir mal, für mich ist es jedes Mal spannend, was eine Familie mitbringt. Ich mache natürlich auch Angebote, wenn Menschen ohne Ideen kommen. Aber sagen wir mal, das ist einfach wirklich querbeet. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. So richtig, dass ich sagen würde, das ist jetzt für mich zu groß oder herausfordernd. Natürlich, alles, was große Beisetzungen sind, die in diesen Eventcharakter gehen, die werden wahnsinnig anstrengend. Ich habe jetzt zum Beispiel am Sonnabend eine Beisetzung in einem auf einem brandenburgischen Friedhof. Kein Strom, keine Heizung. Das ist für mich herausfordernd. Das ist eine ganz kleine Gesellschaft. Also wirklich auf dem Acker beizusetzen, da ist niemand vom Friedhof da. Gerade mal, dass ein Kollege die Gruft aushebt und alles andere passiert irgendwie. Das finde ich dann sehr aufregend.
Also sie werden immer wieder aufs Neue gefordert.
Ja, auf alle Fälle. Und
Ja.
zwar mit jedem Fall. Ja, das ist mit jeder Mensch, wenn man diesen Raum aufmacht. Das ist auch interessant, wissen Sie, das ist ja, gibt ja Leute, die lesen gerne Biografien. Und das ist einfach total interessant. Dieses Aufblättern von einem Leben und wie sich das dann darstellt, das geht ganz häufig so bei so Fällen, wo der Wurm drin ist, wo immer alles schief geht. Du gibst dir Mühe von A bis Z, du machst, willst alles 100% machen und trotzdem fällt irgendwas um, die Musik geht nicht, irgendjemand ist nicht da, der Pfarrer kommt zu spät, was weiß ich. Also solche Geschichten passieren. Und wenn man dann die Angehörigen oder Zugehörigen fragt und sagt, hat das was mit dem Verstorbenen zu tun, dann grinsen die breit und sagen, ja, hat schon. Weil sich das irgendwie, diese Energie zeigt sich immer. Und wenn alles perfekt ist, ja, wenn das Wetter stimmt, die kommen aus der Kapelle und es hat gerade aufgehört zu regnen. Oh, Gott sei Dank. Vielen Dank. Das sind auch so Fälle, die auch zu der Persönlichkeit passen. Die war immer ein Sonnenschein. Ja, die war immer guter Laune. Die hat alles gut gemacht. Die konnte aus jedem was Positives erwirken. Und dann haben sie auch so eine Beisetzung. Das ist sehr, sehr spannend.
Sehr spannend, ja. Also Ihre Begeisterung für Ihren Beruf ist spürbar.
Ja, ich habe einfach unheimlich viel gelernt. Also dieses letztendlich natürlich ein großes Stück Achtsamkeit. Man wird achtsam für die kleinen Dinge, die passieren. Also diese Vielfalt der Menschen, auch wenn das Leben vielleicht gar nicht so erscheint. Aber doch ist es so, wie die Schneeflocken, also kann man sich ja gar nicht vorstellen, jede Schneeflocke ist anders. Aber so ist jeder Mensch auch anders. Das ist doch beeindruckend.
Das ist beeindruckend, genau.
Ja, ich finde das toll. Und das nochmal am Ende des Lebens bei so einem unerfreulichen Erlebnis. Kann ich so nicht sagen. Ich finde es toll. Ich finde das toll, dass die Menschen nochmal wie so ein Feuerwerk haben.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen. Sie haben das zum Teil schon erwähnt, an diese Zurückhaltung, sich mit dem Verstorbenen auseinanderzusetzen, sich wirklich zu verabschieden, sich zu konfrontieren mit diesem toten Körper. Wenn ich an mich selbst zurückdenke, war es meine Mutter, die mich zweimal davor abgehalten hat, eine verstorbene Angehörige zu besuchen. Und sie hat mir gesagt, sowas möchtest du nicht sehen. Ich habe das wirklich noch im Ohr. Was sind das denn für Erfahrungen, die Sie machen mit Kindern und Kindern, die Verstorbene besuchen?
Ja, die Kinder sind natürlich großartig, ne? Die Kinder haben die ganzen Vorurteile nicht im Kopf. Die Kinder gehen da ran und sind neugierig. Die Oma ist kalt. Wie kommt es, dass die Oma so kalt ist? Und schläft die jetzt? Die stellen natürlich total viele Fragen. Zu Recht. Ja. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe, die ich also wirklich sehr bezeichnend finde. Es gab eine Familie, da war die Urgroßmutter gestorben. Und die Tochter der Verstorbenen, also in dem Fall die Großmutter, die arrangierte die Beerdigung. Und wir waren im Krematorium und es gab eine große Feier im Krematorium. Und anwesend waren eben auch die beiden Urenkel. Die waren vielleicht 5 und 7. Und wir haben die Urgroßmutter aufgebahrt, haben den Deckel abgemacht und der Sohn meiner Kundin sagte ja, er will seine Großmutter noch mal sehen. Und dann hat sie gesagt, ja, wie willst du jetzt die Kinder mit reinnehmen? Und er sagte, ja, ich frage die jetzt, ob die mitkommen wollen. Und die war natürlich neugierig, ne? Ja, haben sie gesagt, natürlich wollen wir mitkommen. Und zu dieser Feier war eine Cellistin bestellt. Die Cellistin stürzte die Treppe runter, kam rausgesprossen und sagte zu mir, wie können Sie sowas zulassen? Es ist überhaupt das Allerletzte, was Sie hier machen. Und dann war ich erstmal ziemlich verdattert und habe gesagt, was ist denn jetzt los? Dann ging die Tür auf, währenddessen wir beide miteinander sprachen, dann ging die Tür auf. Der Mann ließ die Kinder raus, er blieb noch drin und die beiden Kinder kamen raus, das Mädchen weinte und sie sagte, ja, da sehen Sie es doch. Also das Kind weinte, ne? Und da habe ich gesagt, naja, aber in Angesicht des Todes, was soll man denn machen außer weinen? Die Kinder drehten sich auf dem Absitzbaum, Satz ab dann um und gingen spielen. Die Tränen waren vergessen. Aber das Kind hat genau ganz natürlich reagiert. Es hat geweint und dann war gut. Das ist richtig so. Und die Cellistin, die hat mit Sicherheit eine schlechte Erfahrung gemacht. Die hat ihre Angst auf diese Kinder projiziert. Und das ist sehr, sehr typisch. Das ist, was ich sehr oft erlebe, dass die Menschen, die eine schlechte Erfahrung gemacht haben, das heißt, die nicht vorbereitet worden sind, die niemanden dabei hatten, der erklärt haben. Und es müssen gar keine kleinen Kinder sein. Kleine Kinder, wie gesagt, gehen mit einer natürlichen Neugierde in die Situation. Was die aber machen, ist, sie übernehmen die Angst der Erwachsenen. Die spüren ja, Mama hat Angst, Papa hat Angst. Und das spüren die Kinder und denken, hier ist irgendwas falsch. Das ist das eigentliche Problem. In dem Fall war der Vater gut, der hat die Kinder mitgenommen, die Kinder haben die Situation wunderbar absolviert und waren überhaupt nicht belastet. Aber die Cellistin ist offensichtlich in eine Situation geraten, wo sie vielleicht in so einer Situation genötigt wurde, jemanden zu sehen oder es ist nicht gut genug erklärt worden. Also zum Beispiel ist eine alte Geschichte, dass man den Leuten sagt, also dass man den Kindern sagt, der Opa schläft. Die Vorstellung, dass der Opa schläft und beerdigt wird, ist gruselig, oder?
Horror, ja.
Ja, natürlich. Also Kinder nehmen das ja sehr wörtlich. Und man muss schon sich den Fragen stellen. Also, ja, wenn der Opa jetzt tot ist, deswegen ist der so kalt. Aha. Und wo ist der jetzt? Ja, das ist natürlich eine Frage, die Sie als Erwachsener irgendwie beantworten müssen. Und wenn man sich darüber keine Gedanken gemacht hat oder eben die ganze Situation verdrängt, dann kann man Kindern auch keine Antworten geben. Das ist eine schwierige Situation. Grundsätzlich sind Kinder sehr offen. Man kann Kindern auch durchaus sagen, ich weiß es nicht. Das ist so, die Menschen kommen und gehen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wann Sie begriffen haben, dass auch Sie einmal sterben müssen. Also ich weiß das noch sehr genau. Ich war Kind und irgendwer starb. Und ich habe dann meine Mutter entsetzt gefragt, ob ich denn auch sterben müsste. Und da hat sie gesagt, ja, aber das ist noch ganz lange hin. Es hat mich zunächst beunruhigt, weil ich dachte, was ist denn ganz lange hin? Aber es hat erstmal den Schrecken von mir genommen. Aber diese Realisation, das ist was, das gehört zu uns allen dazu. Dem auszuweichen und den Kindern das nicht zu sagen und denen dann zu erzählen, der Opa schläft oder der ist jetzt im Himmel. Das sind ungenügende Antworten. Also Kinder wollen eigentlich sich mit dem Thema auseinandersetzen und hier legt sich die Basis fürs weitere Leben. Und es ist ja auch ein großer Unterschied. Ich habe jetzt gerade eine Familie begleitet, da ist die Mutter, hatte schwerste Depressionen und hat sich das Leben genommen. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn der Opa stirbt, ne?
Ja, klar.
Und trotzdem kann man die Kinder nicht ausgrenzen. Sie müssen den Kindern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Weil das haust sonst wie ein dunkles Tier in ihnen.
Sie beschreiben ja auch, wie Sie bei Verstorbenen, die nicht mehr schön aussehen, auch da die Angehörigen einladen, sich vom Verstorbenen zu verabschieden und nehmen sich da sehr viel Zeit, die
Ja.
Angehörigen heranzuführen an diese, ich sage jetzt mal wirklich nicht mehr schönen Körper. Und auch da gibt es ganz wertvolle Erfahrungen.
Auf alle Fälle. Also wissen Sie, die meisten Menschen würden doch ins Krankenhaus gehen und ihre Angehörigen besuchen. Also wenn jemand einen Autounfall hat und im Krankenhaus liegt, dann geht man doch dahin, oder? Also das versteht sich von selber. Der liegt da an irgendwelchen Maschinen oder hat Verbände oder was auch immer. Und das ist das, was ich den Leuten erkläre und sage, sie würden auch ins Krankenhaus gehen. Es ist und bleibt ihr Bruder, ihr Vater oder was auch immer. Und wenn er jetzt verstorben ist und sie wissen, hatte zum Beispiel einen Autounfall, den er nicht überlebt hat, dann ist es doch die Person, die sie kennen. Und es ist doch schrecklich, den einfach an dieser Stelle alleine zu lassen. Und diese Wendung zu verstehen, dass ich den anderen alleine lasse. Sie lassen ja nicht nur den anderen alleine, sie lassen auch sich alleine in dem Moment, wenn sie das nicht konfrontieren. Das ist unerhört wichtig. Und dann ist es so, dass ich den Leuten beschreibe, was ich gesehen habe. Und dann gucken wir, was möglich ist. Also es gibt Verstorbene, da kann man ein Tuch drüber decken oder wir haben die Abschiednahme am geschlossenen Sarg. Das haben wir auch schon gemacht. Und in der Regel ist es so, dass wenn man das eine Weile sich in dieses Feld eingelassen hat und da sitzt und an den anderen denkt, dann verändert sich das. Das Verrückte ist, dass man sowas ganz schlecht beschreiben kann, aber wenn man das erlebt hat, dann weiß man, wie das ist. Da verändert sich irgendwas. Und ganz oft ist es so, dass die dann stückweise, zum Beispiel wenn jetzt der Verstorbene mit Tüchern abgedeckt ist, die Tücher wegnehmen und gucken. Und es geht nicht darum zu sagen, ich muss mir jetzt was Schreckliches angucken, sondern es geht darum, ein Zeugnis zu haben davon, dass der andere wirklich verstorben ist. Gerade bei Unfällen ist das unglaublich wichtig. Morgens geht jemand aus dem Haus, hat einen Fahrradunfall, ist tot und dann sehe ich den nie wieder, oder wie ist das? Das ist ein Realitätsproblem für die Hinterbliebenen. Und an der Stelle versuche ich immer Abschiednahmen zu machen. Und wenn die Angst haben, wie sieht jetzt das Gesicht aus, wie sieht jemand aus, der aus dem 10. Stock gesprungen ist? Das geht alles, das kann man machen. Ich hatte im letzten Jahr einen Fall, da haben die Angehörigen die Füße angeguckt. Und dann sieht ja eindeutig seine Füße. Das war okay. An Händen und Füßen erkennen sie jemanden. Es hat ja auch was mit der Würde des Verstorbenen zu tun. Ja, es gibt ja zwei Seiten. Die eine Sache ist, der Angehörige möchte nicht schockiert werden durch das, was er sieht. Und es gibt den Verstorbenen, der in seiner Würde nicht bloßgestellt werden soll. Ja, das ist eine Waagschale, die geht da auch hin und her. Was ist zumutbar für beide?
Ja, es ist ganz beeindruckend, wie Sie beschreiben, wie dieses Beziehungsfeld einfach weiter wirksam ist und wie das wirklich so ein Schlüsselmoment ist oder auch für das Weitergehen, dieser Abschied vom Verstorbenen. Mögen Sie mir zum Abschluss unseres Gesprächs sagen, ist ja einfach beeindruckend, wenn man so einen Einblick bekommt in Ihre Biografie, wie Sie so im ersten Teil von Ihrem jungen Leben damals von tiefen Todesängsten geplagt waren. Wie geht es Ihnen heute mit dem Tod? Also welche Beziehung haben Sie heute zu ihm?
Für mich ist es so, dass ich tatsächlich inzwischen sehr, sehr bewusst lebe. Ich habe wie alle anderen Menschen Angst vor schrecklichen Krankheiten und Dahinsiechen. Aber vom Tod selber habe ich überhaupt gar keine Angst mehr, weil ich habe so viele Verstorbene mit diesem Lächeln in dem Gesicht gesehen. Und diese Hinwendung, das Begreifen, dass es zwei Tore im Leben gibt. Das ist das Tor der Geburt, da kommen wir aus der Einheit in dieses Leben. Und am zweiten Tor gehen wir in die Einheit zurück.
Vielen Dank, Frau Jung, für dieses wunderbare Gespräch. Danke, haben Sie mich einblicken lassen in Ihre Arbeit und haben Ihre Erfahrungen geteilt. Lieben Dank.
Danke für die tollen Fragen. Das war sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Und damit sind wir am Ende angelangt des heutigen Gesprächs. In der nächsten Episode unterhalte ich mich mit Peter Kaufmann über das Sterbefasten, über Menschen, die freiwillig aus dem Leben gehen, indem sie nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Gerne kannst du Anregungen und Ideen teilen auf meinem Instagram- oder Facebook-Kanal. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche eine kraftvolle, verbundene Zeit.